Guten Tag, Rechtsanwalt Martin, heute mit einer leichten Erkältung. Und zwar geht es heute um die fünf häufigsten Fehler von Arbeitnehmern nach dem Erhalt einer Kündigung. Heute mal ohne Fall. Ich kann ja mal kurz andeuten, es geht um unüberlegte Reaktionen, um Krankschreibung, negative Äußerungen, Vergleichsverhandlungen und vor allem, das passiert sehr oft bei mir, dass Leute anrufen nach der Kündigung und sagen, ja, ich habe vor 3 Monaten eine Kündigung bekommen und jetzt habe ich meinen Lohn noch nicht oder ein Boni ist noch nicht gezahlt worden. Um diese Sachen geht es heute. Sie hören Arbeitsrecht einfach erklärt von Rechtsanwalt und Fachanwalt Andreas Martin. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die fünf häufigsten Fehler von Arbeitnehmern. Wie komme ich darauf? Einfach, die meisten Podcasts hier, die entstehen so, dass ich mir irgendwann am Wochenende, meistens wie man es immer so als Jurist macht, auf den letzten Drücker am Samstagmorgen überlege, na, über was kannst du heute berichten? Und dann schaue ich mir an, was habe ich dann so an Telefonaten gehabt oder Besprechungen mit Mandanten. Natürlich werde ich ja niemals über Mandanten reden, aber man nimmt dann auch aus Gesprächen mit Kollegen Sachen mit, die immer wieder vorkommen und immer häufig in der Praxis problematisch sind. Und ja, so bin ich jetzt auf die Idee gekommen, mal über die fünf häufigsten Fehler zu berichten. In der letzten Zeit scheint es so zu sein, dass es recht viele Kündigungen gibt. Jedenfalls ist das mein Empfinden. Das ist natürlich keine objektive Erhebung, keine statistische Erhebung, sondern einfach das, was mir so in den letzten paar Wochen passiert ist. Ja, und dann geht schon los. Und zwar eine Sache, die oft passiert, ist eine sofortige Reaktion des Arbeitnehmers, sowohl für den Arbeitgeber, ich sage mal positiv oder negativ. Und zwar, es kommt nicht selten vor, dass der Arbeitgeber kündigt und sagt, wissen Sie was, Herr Meier, Sie haben hier die Kündigung, aber Sie haben großes Glück, weil ich biete Ihnen auch einen Abwicklungsvertrag an. Also nicht einen Aufhebungsvertrag. Der Aufhebungsvertrag führt ja zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Der Abwicklungsvertrag unterscheidet sich dadurch davon, dass er nichts mehr regelt über die Beendigung, sondern die Kündigung beendet und der ist sozusagen der Kündigung nachgeschaltet. Ja, und da sind dann ähnliche Regelungen wie im Aufhebungsvertrag, dass vielleicht eine Abfindung gezahlt wird, eine Freistellung erfolgt oder anderes. Ja, ganz grob jetzt schon mal gesagt, lesen Sie sich mal finden Sie auch im Internet Muster von Abwicklungsverträgen oder von Aufhebungsverträgen durch. Da sind die Klauseln, die dort verwendet werden, die sind also sehr arbeitgeberfreundlich. Am Schluss haben Sie meist eine große Erledigungsklausel, dass alle Ansprüche, die nicht im Vertrag geregelt sind, erledigt sind. Das ist alles sehr gefährlich und nicht sinnvoll für Arbeitnehmer oft jedenfalls. Und jedenfalls diese Abwicklungsverträge setzen dann sozusagen an die ausgesprochene ordentliche Kündigung meist. Und die Problematik, die jetzt hier besteht, ist die, damit ist die Erhebung einer Kündigungsschutzklage ausgeschlossen. Das heißt, wenn Sie einen super Abwicklungsvertrag schließen, na, Gratulation, ja, dann brauchen Sie keine Kündigungsschutzklage, aber wie oft passiert das? Meistens sind die nicht so super. Und was viele Arbeitgeber nicht sagen oder worauf sie nicht hinweisen, ist, dass diese Verträge sehr oft negative Folgen haben für das Arbeitslosengeld. Und ich habe das so oft, das kann man sich kaum vorstellen, dass irgendwie das scheint so eine Überlegung zu sein, eine Fehlvorstellung zu sein bei Arbeitnehmern und vielleicht auch bei vielen Arbeitgebern, dass man einen Aufhebungsvertrag durch irgendwie zwei, drei Sätze so gestalten kann, dass es mit Sicherheit keine Sperre beim Arbeitslosengeld gibt. Das ist einfach nur Quatsch. Ja, wenn das so wäre, dann wird es nie Sperren geben. Die Muster, die Sie im Internet finden, da steht immer drin, zur Vermeidung einer ansonsten auszusprechenden betriebsbedingten Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen. Das reicht nicht aus, das ist einfach erstmal nur eine Behauptung. Ja? Und der Normalfall ist Sperre, die Ausnahme ist keine Sperre beim Aufhebungsvertrag. Und beim Abwicklungsvertrag kann es auch eine Sperre geben. Das heißt, das ist ein Risiko. Und wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer beraten würde, ob er lieber den Abwicklungsvertrag unterzeichnet oder Kündigungsschutzklage einreicht, werde ich im Normalfall dazu raten, dass er Kündigungsschutzklage einreicht, weil die Position dann besser ist. Er kriegt im Normalfall bei einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht keine Sperre beim Arbeitslosengeld. Das Erstaunliche ist, inhaltlich fast identische Regelungen führen bei einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht nicht zu einer Sperre. Das heißt, was Sie im Aufhebungsvertrag sonst drin haben und wo die Agentur für Arbeit sagt, das ist hier ein Problem, das gibt es bei einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht nach Erhebung der Kündigungsschutzklage nicht, weil die Situation sich etwas ändert. Der Arbeitnehmer hat sich gegen die Kündigung gewehrt, das muss er nicht unbedingt machen, jedenfalls nicht bei einer ordentlichen Kündigung, aber der Vergleich ist vor dem Arbeitsgericht geschlossen worden. Und da gibt es ein paar Fakten, ich sage es jetzt einfach mal so, faktisch kaum Sperren beim Arbeitslosengeld. Ich habe es bisher noch nie erlebt. So, das heißt, wer die Wahl hat und um die Wahl ausüben zu können, muss man auch die Kenntnis haben, was positiv, was negativ ist. Und das geht nur über eine Beratung im Normalfall beim Anwalt. Der wird in der Regel einen Abwicklungsvertrag nicht unterzeichnen als Arbeitnehmer, es sei denn, er hat einen super Job schon vielleicht noch innerhalb der Kündigungsfrist und möchte das Arbeitsverhältnis bis dahin beenden und bekommt eine Abfindung, kann ich verstehen, dann macht das durchaus Sinn. Ja, ansonsten aber nicht. So, das ist eine Reaktion, die würde dem Arbeitgeber in den meisten Fällen natürlich zusagen. Die andere Reaktion ist, dass man anfängt, mit dem Arbeitgeber zu diskutieren. Man streitet sich und am Ende gibt es dann die schwersten Vorwürfe bis hin zu Beleidigung. Das ist für den Arbeitnehmer sehr schlecht, weil sich daraus natürlich auch noch weitere Kündigungsgründe ergeben können, wie zum Beispiel Beleidigung des Arbeitgebers. Ich würde sagen, das kommt in der Praxis nicht so super oft vor, aber die Situation, das ist meistens so Situationen, die auch zu bestimmten Äußerungen des Arbeitnehmers führen, die vielleicht keine Beleidigung sind, aber auch negativ sein können, wie zum Beispiel er sagt, und tschüss, wir sehen uns dann irgendwann später nochmal. Und am nächsten Tag ist er krank. Zur Krankheit komme ich noch, aber solche Gespräche bringen gar nichts. Und der Rat bei Arbeitskollegen oder bei Familienangehörigen, wie man sich nun am besten verhält, das ist wie mit Erkrankungen. Ja? Also wenn Sie in der Familie fragen, Sie haben Halsschmerzen, dann kriegen Sie 5 verschiedene Antworten, was Sie unbedingt machen müssen. Gehen Sie lieber zum Arzt. Und genauso ist es bei einer Kündigung, gehen Sie im Normalfall zum Anwalt. So, dann negative Äußerungen in sozialen Medien. Also soziale Medien hat heutzutage jeder, der unter, ich sag mal, 30 ist oder vielleicht sogar, also ich habe es auch schon, ich bin über 30, auf dem Handy. Und da passiert schon mal ganz schnell, dass man mal irgendwo sich hinreißen lässt und irgendwie erzählt, wie schlecht doch der Arbeitgeber ist. Das bringt nichts. Das sollte man unterlassen. Und was denken Sie, wie oft das vorkommt, dass ich irgendwelche Ausdrucke von WhatsApp oder so sehe mit Äußerungen? Da gab es doch schon diverse Fälle zu. Rate ich grundsätzlich von ab. Gar nicht zur Arbeit über soziale Medien schreiben. So, und jetzt kommen wir zum Thema Krankschreibung. Da habe ich schon mal einen Beitrag gemacht. Da ging es nur um diese Krankschreibung. Es gibt zwei, ich sage es mal, große Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zu der Frage, was passiert, wenn der Arbeitnehmer sich nach einer Kündigung krankschreiben lässt. Der erste Fall war, Arbeitnehmerin kündigt selbst und lässt sich passgenau krankschreiben. Vom Zugang der Kündigung bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses. Das Bundesarbeitsgericht sagt ganz klar, hier ist ganz eindeutig die Krankschreibung nicht viel wert. Die Arbeitnehmerin muss, wenn sie Entgeltvorzahlung haben will, der Arbeitgeber hat da nicht gezahlt, muss sie nachweisen, dass sie tatsächlich krank war. Und das ist schwierig. Die Ärzte sagen dann, ja, die war da, aber so richtig weiß ich nicht mehr. Und da war es, glaube ich, auch so. Das heißt, man darf sich nicht darauf verlassen, der Arzt wird es schon machen. Das passiert meistens nicht ohnehin. Die Ärzte haben irgendwie, scheinen erhebliche Vorbehalte zu haben gegenüber Gerichten und Anwälten. Also sehr, sehr schwer, Ärzte dazu zu kriegen, irgendwelche Äußerungen zu machen. Aber egal, kurzum, das bringt nichts darauf zu hoffen, dass der Arzt dann alles irgendwie nochmal kippen wird. Der zweite Fall war, der ist vor kurzer Zeit entschieden worden, der Arbeitnehmer war schon krank. Also er war schon krank und bekommt die Kündigung. Und dann verlängert er seine Krankschreibung bis, passgenau, bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses, also bis zum Auslauf der Kündigungsfrist. Und am nächsten Tag ist er gesund und arbeitet beim anderen Arbeitgeber. Und da sagte das Gericht, also das ist so unwahrscheinlich, da ist diese Krankschreibung nichts wert. Genauso wie im ersten Fall. Das heißt, wenn Sie eine Kündigung kriegen und sind am nächsten Tag krank und Sie haben vielleicht eine Kündigungsfrist von 4 Wochen und sind krank bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses und am nächsten Tag arbeiten Sie woanders, wenn der Arbeitgeber Arbeit Ahnung hat, zahlt er nichts und er hat dann Recht im Normalfall. Nun muss man die Fälle unterscheiden und das ist aber die Ausnahme, dass jemand tatsächlich krank ist, weil das zum Beispiel diese Kündigung so eine starke Belastung ist, dass er psychische Probleme hat. Zum Beispiel, ja, wenn das nachweisbar ist, okay, dann muss man den Prozess dann später aufnehmen und die Entgeltfortzahlung einklagen. Das ist denkbar, aber ich behaupte jetzt mal so aus meiner Erfahrung, es ist eher so die Enttäuschung und vielleicht so ein bisschen auch eine Mischung aus Zukunftsängste und so weiter, dass man sagt, ich bin jetzt hier psychisch angeschlagen, ich habe die Kündigung bekommen. Aber das ist, was die Entgeltfortzahlung angeht, auf jeden Fall mittlerweile problematisch. Und diese Entscheidungen sprechen sich auch rum. Also ich würde mal sagen, 50% der Arbeitgeber wissen so ungefähr, dass es da ein Problem geben könnte. Ja? So, dann die nächste Sache ist, es ist auch falsch, außergerichtlich Vergleichsverhandlungen mit dem Arbeitgeber zu führen. Das ist selbst als Anwalt oft nicht besonders clever, weil diese Frist läuft. Es tickt faktisch die Uhr. Man hat 3 Wochen Zeit ab Zugang der Kündigung. Übrigens, das Datum der Kündigung ist unerheblich. Das höre ich jedes Mal. Ach, das Datum ist ja vom so und so vielen. Das Datum der Kündigung spielt gar keine Rolle. Ja, entscheidend ist der Zugang, also wann der Arbeitnehmer die Kündigung erhalten hat. Und dann beginnt die Frist von 3 Wochen. Egal, ob er im Krankenhaus ist, egal, ob er im Urlaub ist, das ist auch wichtig. Und man hat nur diese kurze Frist für die Klage. Und es gibt nur eine Klagemöglichkeit im Normalfall. Das ist die Kündigungsschutzklage. Egal, ob man Weiterbeschäftigung will, egal, ob man eine Abfindung will, nur diese eine Sache. Und das ist, ich finde, das macht es einfach, auch dem Arbeitnehmer einen Rat zu geben. Ja? Ob er die Klage selbst einreicht, das ist auch möglich, über die Rechtsantragstelle beim Arbeitsgericht. Oder ob er das über einen Anwalt macht, wenn er eine Rechtsschutzversicherung zum Beispiel hat. Das kann man diskutieren, aber der Normalfall ist, ich würde in den meisten Fällen immer zur Klage raten. So, die außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen laufen oft so, da wird gesagt, ja, wenn Sie mir jetzt hier eine Abfindung zahlen, dann erhebe ich keine Klage. Und dann schreibt der Arbeitgeber dann meistens zurück, ja, mein Anwalt ist gerade im Urlaub und er kommt am so und so wieder, dann kriegen Sie die Antwort. Und das ist erstaunlicherweise dann immer nach Fristablauf. Und da kann schon mal passieren, dass die Fristen falsch berechnet werden oder übersehen werden und das war's dann. Wenn der Druck nicht da ist, wird gar nichts gezahlt von Arbeitgeberseite. Kann ich auch verstehen, ja, dann ist der Ofen aus, der Fall ist vorbei. So, und dann gibt's auch noch Fälle und die schlagen bei mir irgendwie oft auf. Der Arbeitnehmer versäumt die Frist, oft bewusst, also die Frist für die Erhebung der Kündigungsschutzklage. Das heißt, er weiß, da ist eine Frist, er war vielleicht nicht so lange dabei, hat keine Rechtsschutzversicherung, denkt sich, ach mein Gott, kommt so nicht viel bei raus, hat vielleicht mit Anwälten schon telefoniert, die denen gesagt haben, ja, passen Sie auf, die Kosten sind jetzt 2.000, 3.000 Euro, das ist durchaus realistisch, sage ich jetzt mal, beim normal verdienenden Arbeitnehmer. Und die kriegen sie auch nicht erstattet. Und dann entscheidet er sich nicht zu klagen, hat aber noch mehrere Forderungen offen. Und dann ruft er, jetzt nicht vielleicht wie im Beispielsfall vor 6 Wochen war die Kündigung und sagt, der Mensch, der letzte Lohn steht aus. Wenn der Arbeitgeber es knapp hat in der Kasse, wen zahlt er zuletzt? Und zwar den, auf den er nicht mehr braucht. Das ist der nicht mal bei ihm arbeitet. Ja, hört sich ein bisschen böse an, aber das passiert oft und der Hintergrund ist auch der, es passiert ja auch nichts, wenn der Arbeitgeber den Lohn nicht rechtzeitig zahlt. Er muss vielleicht Verzugszinsen zahlen, das ist aber minimal. Rechnen Sie doch mal aus, was da für Summen rauskommen. Da kommt ja nichts bei raus im Endeffekt. Und dass er Schadenersatz zahlen muss oder manchmal glauben Mandanten, Arbeitnehmer, ja, und ich habe jetzt hier einen Schaden, weil ich kann das und das nicht zahlen. Der Normalfall ist, der Arbeitnehmer muss sein Leben so organisieren, ich weiß, das ist einfach gesagt, ja, dass nicht sein Leben zusammenbricht, wenn er 10 Tage später den Lohn kriegt. Das heißt, große Schadenersatzansprüche und schon gar nicht Anwaltskosten hat er dann im Normalfall nicht. So, und was er auch nicht hat, er hat keinen Druck mehr, wenn er nicht klagt. Und so eine Sachen, selbst wenn es ihm nur darum geht, ein gutes Arbeitszeugnis zu bekommen, macht die Klage Sinn. Nicht über einen Anwalt, wenn er keine Rechtsschutzversicherung hat. Dann fährt er eben zur Rechtsantragstelle, das funktioniert in Berlin ganz gut. 1. Etage, Magdeburger Platz 1, die erheben die Kündigungsschutzklage und dann gibt es den Termin vielleicht, ich sag mal, 1 Monat später, 3 Wochen später. Und dann sagt er, okay, ich kann mir vorstellen, eine kleine Abfindung, vielleicht wird eine kleine Summe gezahlt, wenn er jetzt vielleicht noch nicht so lange dabei ist und die Chancen sind nicht so gut. Aber ich möchte auch ein gutes Zeugnis und die Sache mit dem Boni, mit dem Bonus, die möchte ich auch geklärt haben. Und dann hat er eine Verhandlungsmasse und dann kriegt er diese Sachen geklärt und kann alles soweit klären, im Optimalfall, dass er aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet und sagt, okay, da steht nichts mehr aus oder alles ist so vom Vergleich her geregelt, dass ich aus dem Vergleich verstrecken kann und ich muss nicht nochmal klagen. Denn was passiert, wenn er zum Anwalt geht und sagt, da stehen noch 500 Euro an Bonus aus? Der Anwalt wird sagen, das macht keinen Sinn, das über einen Rechtsanwalt zu machen. Ja, weil da kriege ich 200 Euro für oder 300 Euro als Anwalt und das ist für Sie ist es zu viel, weil im Endeffekt ist der größte Teil des Bonuses weg und für mich ist es zu wenig, dafür kann ich nicht arbeiten. So, und dann gibt es 2 Abweichungen. Die erste Abweichung ist, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, das ist für den Anwalt immer noch zu wenig. Die Rechtsschutzversicherung zahlt nur die normalen Gebühren nach dem RVG. Und wenn der Anwalt jetzt sagt, ja, ich muss aber hier irgendwo Geld verdienen, weil kann ich Fälle übernehmen, die sich für mich nicht lohnen und vielleicht kommen sie nie wieder in meine Kanzlei und haben nur diesen einen Fall, dann müssen sie dazu zahlen. Dann sagt sich der Arbeitnehmer, ja, dann lohnt sich für mich wieder nicht. Oder Prozesskostenhilfe. Und da wird oft übersehen, ich bin kein Freund der Prozesskostenhilfe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache ja auch Familienrecht und wobei da mache ich überwiegend Scheidungen aus gutem Grund. Ich habe es so oft schon erlebt, dass die Leute Prozesskostenhilfe in Anspruch nehmen und die schwachsinnigsten Fälle, tut mir leid, ich bin ja sehr deutlich, die schwachsinnigsten Fälle führen, nur weil sie meinen, das ist umsonst. Wenn sie es selbst bezahlen wollen, das ist immer so eine gute Prüfungsmöglichkeit. Würden sie es selbst bezahlen? Wenn ja, okay, ja. Aber das passiert in den meisten Fällen nicht und dann wollen die Leute irgendwie aus Prinzip 150 € oder so einklagen und auch im Arbeitsrecht. Ich hatte auch mal, glaube ich, da schon mal einen Beitrag zu gemacht, immer wenn Leute kommen und sagen, es geht ums Prinzip, es geht ums Prinzip, das können sich, also glauben Sie bitte, das ist so, es geht ums Prinzip nur so lange, wie es kostenlos ist. Wenn das Prinzip bezahlt werden muss, wenn Sie sagen, okay, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 220 € netto die Stunde, das ist jetzt nicht ein Stundensatz, der irgendwie utopisch ist, sondern realistisch. Dann hat sich das Prinzip wie von Zauberhand verflüchtigt und es geht dann nicht mehr. Dann sagt man, oh, das ist ja dann zu teuer. Ne? Und also das ist so ein bisschen die Problematik. Ansonsten natürlich für eine Kündigungsschutzklage, da sehe ich es komplett anders. Da gibt es eben Fälle, wo die Prozesskostenhilfe möglich ist, weil wenn der, muss ich das so vorstellen, wenn der Gütetermin scheitert, den kriegt man auch selbst vielleicht hin. Aber wenn der scheitert, dann wird das Gericht Fristen setzen für die Erwiderung auf bestimmte Schriftsätze. Und das ist sehr schwierig, das richtig zu machen. Und das geht dann oft nur noch mit einem Anwalt. Das sind so die fünf häufigsten Fehler, die mir jetzt so einfallen. Es gibt sicherlich noch viele mehr, aber wir wollen ja nicht 2 Stunden reden und noch mehr die Zuhörer langweilen. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und ein schönes Wochenende. Dankeschön fürs Zuhören.